Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hör endlich auf, Geld für Biohacking-Gadgets zu verbrennen, die nichts bringen. Ich, Andreas Breitfeld und Stefan Wagner haben über 150.000 Euro Lehrgeld bezahlt, damit du es nicht tun musst. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir das System hinter echter Energie und Longevity ohne unnötigen Schnickschnack. Minimaler Aufwand, maximale Wirkung. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis für dein Wohlbefinden. Gesundheit beginnt mit Klarheit. Mit dem Biogener Wellbeing-Check findest du heraus, was dein Körper wirklich braucht. Einfach, präventiv und wissenschaftlich fundiert. Dabei werden über 15 zentrale Longevity-Biomarker gemessen, darunter Vitamin D, Omega-3 oder Eisen, ganz bequem von zu Hause aus, mit nur wenigen Tropfen Kapillarblut oder Urin. Statt zu warten, bis Symptome entstehen, bekommst du frühzeitig Orientierung und fundierte Empfehlungen. Mit dem Code WELLPRAXIS erhältst du jetzt 20% auf deinen Biogener Wellbeing-Check. Alle Infos findest du unter biogener.com/wellbeing-check und jetzt viel Freude mit der Folge.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Wir nehmen auf an einem Mittwoch um 15.30 Uhr und ich habe einen Kaffee da vor mir stehen. Das sage ich deswegen, weil wir heute eine Top-5-Folge haben zum Thema Schlaf und ich erwarte gleich zu Beginn eine strenge Rüge von dir.
Ich kann mich nicht an deine Genetik erinnern. Das heißt, es gibt ja Leute, die den Kaffee schneller und Leute, die den Kaffee langsamer verstoffwechseln. Wenn du schneller bist, ist es gerade noch in Ordnung. Wenn du langsamer bist, ist es vielleicht auch in Ordnung, weil mir ist ja aufgefallen, dass du in letzter Zeit eher zu den Vampiren zählst und die Nacht gerne mal zum Tag machst und dann ist es wahrscheinlich auch schon egal.
Wahrscheinlich keine so tolle Idee. Wir kommen vielleicht auch noch zum Thema Cortisol und wir kommen vielleicht heute auch zum Thema um 3 Uhr in der Früh wach liegen und Löcher in die Decke starren.
Absolut. Und auch darüber, was Baustatiker dazu sagen, wenn das Leute zu häufig tun.
So, wir perforieren die Schlafzimmerdecken mit unseren nächtlichen Blicken. Top 5 Schlaf. Für diejenigen unter Ihnen, die ein gutes Gedächtnis haben, die dann sagen, Top 5 Schlaf, das habe ich doch schon mal gehört. Und zwar vor ungefähr 2 Jahren war das. Sie erinnern sich richtig. Sie halluzinieren nicht. Sie sind eine natürliche Intelligenz und keine künstliche. Die Top 5 Schlaf, die wir heute haben, sind einerseits dem Wunsch des Andreas geschuldet, immer wieder aus seinem laufenden Coaching-Alltag die Highlights hineinzubringen, also die Themen, wo besonders viele Leute besonders viele Probleme haben oder besonders viele Themen mitbringen, die möchte er gerne ansprechen. Plus, vor, ich glaube, 3 Wochen war das, 2 Wochen, 3 Wochen hatten wir die Maya im Live-1-zu-1-Coaching und bei der Maya, die ja so super so viele Dinge macht, war einfach der Schlaf offenbar ein Riesenthema. Das heißt, auch bei Menschen, die sich richtig gut und intelligent und intensiv mit dem Thema Biohacking und Gesundheit und Longevity auseinandersetzen, ist immer noch da und dort im Thema Schlaf was zu machen. Hat Andreas gesagt und deswegen sind wir jetzt da.
Genau, beziehungsweise ich behaupte sogar, gerade bei denen gibt es so 1 oder 2 Fallen, in die momentan, glaube ich, recht viele meiner Klienten reingestolpert sind.
Top 5.
Wir fangen wie immer ganz hinten
Platz
an.
Platz 5, genau. Wir fangen hinten an bei Platz 5 deiner wichtigsten Hacks oder Regeln oder wie immer wir uns dann da auf die Nomenklatur einigen, für besseren Schlaf.
Auf Position 5 würde ich jetzt das Thema Timing setzen. Timing bedeutet tatsächlich für mich, dass auf der einen Seite die Grundidee, dass der Mensch festen Rhythmen
unterliegt, das eigentlich die ganze Natur festen Rhythmen unterliegt, eine ganz fürchterlich unumstößliche ist und dass wir einfach, wenn wir uns die Mühe machen, unser Leben ein bisschen auch rund um das Thema zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu kommen, zu konstruieren, dass wir einfach idiotisch bessere Schlafwerte haben, dass wenn wir im Thema Timing auch den Konsum von Nahrungsmitteln und Alkohol beispielsweise, sofern wir den konsumieren, mit einbauen und da einfach auch da sagen, okay, es gibt fix 3 Stunden, bevor ich zum Bett gehe, nichts mehr zwischen die Kauleiste, es sei denn, kommen wir nachher bei Position 3, glaube ich, dazu oder bei Position 4, dann wäre das schon eine verdammt gute Idee, da zu sagen, ich habe einfach einen fixen Abstand und wenn ich nach wie vor gerne Alkohol konsumieren möchte, das sollte ich eben auch schauen, dass da der Abstand zwischen dem letzten Tropfen und dem Schlaf besonders ausgeprägt ist, wobei, wie wir wissen, auch das Thema Timing bei nicht-alkoholischen Getränken genauso eine Rolle spielt, weil wir brauchen eine gewisse Zeit, dass Flüssigkeit durch den Körper durchkommt und wieder ausgeschieden wird. Und wenn wir das Ganze zu nah am Zu-Bett-Gehen machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Blase uns nachts mal daran erinnert, dass der Füllzustand jetzt erreicht ist und dass man gerne was daran verändern möchte, sehr hoch. Und je nachdem, wie man jetzt gerade so mit Cortisol und anderen Hormönchen gesegnet sind, kann es dann durchaus sein, dass wir da eine Chance haben, ein bisschen länger die Decke zu perforieren. Aber das hatten wir ja gerade schon.
Das Trinken, jetzt nicht das alkoholische Trinken. Beim alkoholischen Trinken habe ich mir gemerkt, es ist aus Biohacker-Sicht, wenn man schon Alkohol trinkt, wäre es besser, sich mittags einen hinter die Binde zu kippen als abends. Der Grund, glaube ich, liegt darin, dass der Körper ja sehr viel Energie braucht, um diese Gifte aus dem Körper rauszubringen. Und diese Energie hätte er lieber gerne beim Schlafen für andere Dinge verwendet, wie zum Beispiel Reparaturvorgänge oder Wachstumsvorgänge, Muskelwachstum oder auch Gedächtnis und solche Dinge. Immunsystem wird im Schlaf gebaut. All das, die Energien, die man für das braucht, werden abgezogen, wenn man das Gläschen schadlos halt machen sollte.
Genau, also fix, es ist einfach so, die Entgiftung der Leber hat oder die Entgiftungsarbeit der Leber hat dann einfach volle Priorität, weil einfach Alkohol gleich akute Vergiftungsalarm, also da laufen wirklich so die kleinen Männchen mit den roten Lampen durch den Gang und sagen, oh scheiße, wir haben ein Problem, das sind Giftstoffe im Körper. Da wird halt sonst alles nach hinten geschoben. Das heißt, wenn man mittags nicht trinken möchte, weil man den Arbeitsplatz gerne behalten möchte, uns in seinem Job nicht üblich ist, dann könnte man noch den Sundowner oder sowas für sich nutzen. Das würde in der Regel dann immer noch reichen, wenn man jetzt nicht um 8 ins Bett geht. Allerdings danach sollte wirklich Schluss sein. Ansonsten, um die Evergreens nochmal aufgenommen zu haben beim nicht-alkoholischen Trinken, ist es halt einfach so, sowohl das Thema Timing als auch das Thema Tempo sind essentiell, dass die Blase in der Nacht Ruhe gibt. Das heißt, möglichst auch da so 2 Stunden vorm Zu-Bett-Gehen das letzte Mal ernsthaft Flüssigkeit zu sich nehmen und danach bestenfalls nur noch die Lippen benetzen. Und sollte man zu den Großschluckern zählen, also denjenigen, die große Mengen Flüssigkeit in wenigen Schlucken zu sich nehmen können, dann sollte man diese Fähigkeit gen Abend auch nicht mehr nutzen, denn wir erinnern uns an die wunderbare Flüssigkeitsaufnahme gleich Flüssigkeitsabnahme Erkenntnis, die da ja letzten Endes zeigt, dass wenn ich 1 Liter in einer Stunde in kleinen Schlucken zu mir nehme, dann hält die Blase deutlich länger durch, als wenn ich den gleichen Liter in einer Stunde in großen Schlucken, also in weniger Schlucken zu mir genommen habe, dann muss ich deutlich früher, in der gleichen Zeit. Also, 60, also wenn der Peter und der Paul im Bierzelt gleichzeitig von unserer Lieblingsbedienung der Resi Amass hingestellt bekommen und der Paul macht das Ding in einer Stunde in 4 Schlücken leer und der Peter macht's in 18 Schlücken leer, dann wird der Peter nicht aufstehen müssen und zum Bisseln gehen und der Paul schafft's wahrscheinlich noch nicht mal bis zum Ende der ersten Stunde.
Nach 3 Maß bleiben dann beide sitzen und bisseln trotzdem.
Die Gepflogenheiten auf unterschiedlichen Dorffesten und was man da sonst dann alles machen kann, das wird mal eine Spezialepisode. To pee or not to pee. Ja. Aber die machen wir jetzt heute nicht.
Be kind. Ja. Beim Timing, du hast gesagt, also beim Timing ist immer dieses Thema, Du hast erzählt von dieser Studie von den Studenten, wo diejenigen, die am Wochenende auch zur gleichen Zeit schlafen gegangen sind wie unter der Woche, dass die bessere Noten gekriegt haben und so. Eh klar, aber jetzt würde ich gern ersuchen, um ein bisschen Toleranz. Wie viel Unterschied darf denn so ungefähr sein zwischen einem arbeitsamen Mittwochabend und einem lebenslustigen Samstagabend? Wenn ich jetzt am Mittwoch um 22 Uhr im Bett liege, am Samstag um 22 Uhr im Bett, ich weiß nicht. Also da brauche ich ein biologisches Alter von 93, dass ich das lustig finde, oder?
Ja, vielleicht, nein, ich weiß es nicht. Also grundsätzlich plus minus eine Stunde, das wissen wir ja aus diesem Langzeitmenschenexperiment namens Sommerzeit-Winterzeitumstellung. Mhm. Da sehen wir ungefähr, was mit einer Stunde schon so passiert. Das heißt, das ist so für mich eigentlich auch der Plan, dass ich normalerweise versuche, am Wochenende und während der Woche plus minus eine Stunde die gleiche Zeit zu erreichen. Das funktioniert, wenn man kleine Kinder hat, mäßig gut, weil da während der Woche die Rhythmen schon extrem früh sein können. Wenn man jetzt quasi in einem Alter ist, wo die Kinder sich selbst versorgen, ist das dann ein bisschen leichter, wenn man dann schon tendenziell, würde ich behaupten, so ein Modus wie Wendy findet, dass man halt, keine Ahnung, bei mir ist es realistisch gesehen so 22.30 Uhr, 23.30 Uhr, also wochentags 22.30 Uhr, Wochenende 23.30 Uhr. Also ich wüsste auch nicht, ehrlicherweise, wenn ich jetzt normale soziale Veranstaltungen anschaue, was da nach 23.30 Uhr noch passieren würde, wo ich sagen würde, das ist jetzt in meinem Leben noch relevant. Also ja. Wenn man sagt, ich gehe auf Konzerte.
Früher ist man weggegangen um die Zeit. Früher haben wir uns getroffen um 23 Uhr.
Ja, natürlich, aber
Es ist nach 23.30 Uhr eh nichts mehr passiert, was interessant gewesen wäre, aber
Stefan, als wir das
wir haben so getan, getan haben, so.
Als wir das getan haben, da haben wir aber auch noch Brieftaufen losgeschickt und uns per Taube oder im besten Fall dann irgendwann später über diese Becher, die an dem Kabel hingen, verabredet, weil ich glaube, das ein Mobiltelefon gab es damals nicht mehr.
Walkie-Talkies gab es noch damals. Aber die hat man auch nicht verwendet im Alltag.
Aber die kommen ja jetzt auch wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sage nur, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, ist vorbereitet, es nicht zu schaffen. Aber da sind die Deutschen gerade dank dem Experiment in Berlin mit dem Stromausfall auf dem Weg, auch darüber nachzudenken, wie man damit umgeht, wenn die Infrastruktur langsam aber sicher wahlweise von den Freunden der Demokratie weggebombt wird oder einfach in sich zusammenfällt, weil sich der Staat nicht mehr leisten kann.
Wir können eine Biohacking-Prep-Folge machen. Wie preppt der Biohacker? Dosenfutter wollen wir nicht so gerne. Allein aufgrund des ganzen BPA-Gehalts der Innenauskleidungen der Dosen.
Ihr habt da in Österreich einen unglaublich eloquenten Fachmann zu dem Thema.
Wirklich?
Den würde ich tatsächlich auch gerne mal einladen. Der kennt sich jetzt nicht so sehr mit der Biohacking-Komponente aus.
Na, das wäre ja aber, eh unsere Aufgabe.
Aber mit dem Rest, und ich muss tatsächlich sagen, das passt jetzt irgendwie nicht in der Top 5 rein, aber wenn wir schon dabei sind, ganz ehrlich, ich glaube, dass die Bedeutung von Longevity ist in einer Welt, wo plötzlich ein Drittel einer Millionenstadt mal im tiefsten Winter 6 Tage ohne Strom rumsitzt, in einer Welt, wo du die Nachrichten wirklich nicht mehr lesen möchtest und all dem. Und dann vielleicht muss man auch teilweise darüber nachdenken, wenn man das Thema Langlebigkeit angeht, was mache ich beispielsweise, wenn ich irgendwie ein blutendes Loch im Körper habe. Ich habe es dir außerhalb des Podcasts erzählt. Ich war neulich beim lieben Tom und beim lieben David, die ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast waren, also diesen Schießlehrern im Prototypen von einem Erste-Hilfe-Kurs drin gesessen, wo sie einen neuen Referenten, den lieben Erik, liebe Grüße Erik, du bist ein großer Ersthelfer, Sanitäter bei der Bergwacht und auch irgendwie in der polizeilichen Verwendung und pipapo. Und der hat uns da so ein bisschen gezeigt, wie man so mit dem Körper umgeht, wenn er an Stellen plötzlich Löcher hat, die da nicht hingehören. Und tatsächlich, also ich glaube dieses Thema, wir werden alle 140, Aber höchstwahrscheinlich interessiert dem Körper das Thema, dass die Blutmarker echt super sind, genau gar nicht, wenn da irgendwie ein Loch in der Schulter ist und da plötzlich das Blut rauspocht. Also vielleicht muss man Longevity tatsächlich auch mal so denken, was macht man eigentlich, wenn wir aus unserem idealen Ökosystem rausgedrängt werden? Was machen wir, wenn der Strom nicht mehr geht? Was machen wir, wenn das Wasser nicht mehr kommt? Und was macht man im schlimmsten Falle, wenn uns irgendwie ein Baum drauf fällt und wir irgendeinen Bruch haben, aus dem es rausblutet oder so ein Schmarrn? Also vielleicht ist auch das etwas, was irgendwann
das ist das
mal...
Lustige. Dann sind wir so richtig wieder Evolution. Also das, was wir jetzt versuchen, im Alltag als Biohacker ein bisschen zu simulieren, ist ja dann halt wieder unter solchen Maßgaben. Man ist dann wieder der Kälte ausgeliefert, man ist dem natürlichen Licht ausgesetzt, im Lift nicht mehr so sehr. Aber wir wollen es uns nicht wünschen.
Nein, du, in keinster Weise, aber wie gesagt, ich finde durchaus...
So treibt der Biohacker.
Na bitte. Dass wir da mal was machen werden können. Also mich würde es tatsächlich selber interessieren, weil ich auf ganz viele dieser Fragen auch persönlich noch nicht die Antworten und selbst wenn ich die Antworten schon vermuten würde, dann zumindest noch nicht die Infrastruktur hätte. Weil Bohnen aus der Dose sind auch eine Antwort, aber wahrscheinlich nicht unsere. So, lass uns weitermachen.
Wir sind bei Position 5, das war das Timing. Ja, das heißt, genau. Gehen Sie jeden Tag mehr oder weniger zur gleichen Zeit ins Bett und nützen Sie die letzten 3 Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen bitte nicht, um dort den Hauptteil Ihrer Nahrung und Ihrer Nahrung zu sich zu nehmen und der täglichen Flüssigkeitsmenge aufzunehmen. Grundsätzlich ist die Faustregel 2/3 des Flüssigkeitsbedarfs am Vormittag gar nicht so schlecht.
Yes. Dann.
Platz 4 unserer Top 5 Schlafhacks ist, Drumroll.
Auf der Position 4 ist für mich ganz klar das Thema, wie kriege ich mein Nervensystem unter Kontrolle? Und das Ganze ist eigentlich so ein bisschen abgeleitet von dem Thema Timing, was wir gerade schon hatten, halt auch wieder ganz fürchterlich von den entsprechenden Routinen abhängig. Und da ist es tatsächlich so, wer mich näher kennt, weiß, dass das Thema Atmung ja immer noch so ein bisschen so ein, er redet zwar drüber, er macht's nicht ganz so wahnsinnig stark, Thema ist. Und ich hatte neulich die Gelegenheit, mich für einen Workshop vorzubereiten, wo es um das Thema Regeneration in der Belastung ging, was jetzt für mich auch mal was Neues ist, weil normalerweise habe ich es ja mit Leuten zu tun, die regenerieren sich halt einfach nach der Belastung und dann überlegen wir uns, was machen wir dann. Und wenn du es aber jetzt mit Menschen zu tun hast, die mal 36 Stunden am Stück quasi eingeladen sind, Leistung zu erbringen, dann ist es plötzlich ganz fürchterlich anders. Und da lernst du dann relativ schnell, dass die wesentliche Regeneration, selbst wenn der Körper noch nicht mitmachen kann, einzig und allein über das Nervensystem geschieht. Und wenn du die Regeneration über das Nervensystem auslösen wollen würdest, Doppelkonjunktiv, dann wäre es eine verdammt gute Idee, das über die stärkste Fernbedienung zu machen, die wir da so haben. Und das ist die Atmung. Und da sind dann letzten Endes tatsächlich wieder die Gottvater-Hubermenschen Evergreens ganz fürchterlich weit vorne. Auf der einen Seite ist es wirklich dieses Thema mit dem NSDR, also mit diesem Non-Sleep Deep Rest-Protokoll, nicht nur als Schlafersatz, sondern auch in der Vorbereitung für den Schlaf, wenn man den Eindruck hat, das Nervensystem ist noch mega überaktiviert. Das hilft denen, die nicht schlafen dürfen, aber die vielleicht mal eine Viertelstunde Ruhe haben. Super, dass der Akku sich wieder so ein bisschen von tiefrot Richtung orange hochbewegt. Und das kann auch uns normalen, gestressten Kandidaten helfen, dass es danach mit dem Schlaf besser funktioniert. Also das würde ich tatsächlich inzwischen nicht mehr als erste Hilfe Kasten ganz unten, sondern eher schon auf dem Erste-Hilfe-Kasten drauf liegend haben, dass sobald ich die Schublade aufmache, dass ich das Thema NSDR anfassen kann.
Und das ist das typische 10 Minuten, 20 Minuten NSDR vom Huberman auf Spotify, oder hast du irgendwelche anderen Quellen, lieber greifst? Das würde mich wundern.
Nee, ich persönlich nicht. Ich höre mir sowieso wahnsinnig gerne zu. Ich höre ihm sogar gerne zu, wenn mich die Inhalte genau gar nicht interessieren. Also insofern ist meins das, und das Einzige, wovon ich immer abrate, ist die wunderbare Frau auf der Plüsch, Lotus, Blume im Wald. Wenn man die auf YouTube einmal gefunden hat, dann möchte man sie nie wiederfinden. Das ist eine ganz tolle Frau, aber das ist einfach vom Bild so, dass man einfach Schmerzen hat.
Die Plüschblume stört.
Genau, also wenn du dir vorstellst, da geht jemand, da macht sich jemand die Mühe und geht in den Wald und nimmt seine Plüschlotusblume mit, um ein YouTube-Video aufzunehmen, in dem es dann eigentlich um Entspannung geht. Nein, also.
Ja, so funktioniert Influencertum. Ich meine, wir machen das einfach nicht. Wir sind da leider viel zu unplüschig, glaube ich.
Also ich werde mir mal überlegen,
gehen wir in den Plüsch.
Ja, ich werde mir mal überlegen, welches Objekt aus Plüsch ich künftig haben möchte, eine Hantel oder ein Eichhörnchen vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Egal.
Eichhörnchen aus Plüsch.
Also egal. Also jedenfalls Nüsse. Jedenfalls NSDR ist wirklich extrem spannend und das andere.
The physiological sigh.
Und zwar, wir machen das jetzt nicht mehr 3 bis 4 Mal hintereinander, wie ich in der Vergangenheit immer gesagt habe, sondern wir machen das zwischen 1 und 3 Minuten.
Wirklich?
Danach ist es tatsächlich so, dann kommt auch der Arzt, also mehr braucht man nicht.
Ich glaube, das aber, ist eher so Gott sei bei uns.
Aber bei 3 Minuten ist es dann tatsächlich so, da hat man offensichtlich, egal wo man startet, den maximalen Output. Mhm. Und das ist tatsächlich auch wieder so ein Erlebnis, was man nicht beschreiben kann, wenn dir das selber beim Vormachen, beim Workshop auffällt, dass du plötzlich danach deutlich weniger aufgeregt bist als vorher, dann muss man tatsächlich sagen, also ich lade wirklich jeden dazu ein, diese Doppelseufzeratmung oder wie auch immer man das Ding bezeichnen möchte, als ganz, ganz festen Bestandteil in die Tagesroutine einzubringen, gerade Richtung Abend, Richtung zu Bett gehen. Und gerne auch irgendwie tagsüber, wenn man weiß, man darf da jetzt wieder in einen Raum reingehen, wo Leute auf einen warten, die man vielleicht nicht weiß, ob sie einem jetzt nur wohlgesonnen sind. Da ist das tatsächlich eine extrem wertvolle Geschichte.
Machen Sie das jetzt gleich einmal. Drücken Sie auf Pause bei unserem Podcast. Und also, ich meine, außer Sie sind jetzt irgendwie in der U-Bahn oder so, dann müssen Sie nicht unbedingt. Aber probieren Sie es mal aus. Also wirklich jetzt so 3, 4, 5 Mal diesen... Also schnell 2-mal einzuatmen, nicht so wie ich jetzt 3-mal, und dann auszuatmen langsam. Und das gleich noch einmal, 2-mal ein, 1-mal aus, so wie ein Kind nach dem Schluchzen. Und schauen Sie, was das mit Ihrem Nervensystem macht.
So. Absolut und natürlich immer brav. Wie hat damals mein Lieblings-Spinning-Instruktor bei diesem 24-Stunden-Marathon, der die Stunde vor mir unterrichtet hat, gesagt, durch die Nase eine Schnufe und durch den Mund aus die Schnufe.
Genau.
Durch die Nase eine Schnufe und durch den Mund aus die Schnufe.
Mhm.
Und genau. Bevor ihr euch jetzt anfängt, mich in Spandex vorzustellen, wir machen weiter. Also wie gesagt, das sind 2 Sachen fürs Nervensystem, von denen ich sage, die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert. Und sollten in meinen Augen in einer guten Schlafvorbereitungsroutine unter keinen Umständen fehlen. Und damit wir noch was dabei haben, was nicht nur auf der gleichen Basis fußt, nämlich auf den Atemwegen beziehungsweise auf der aktiven Entspannung, indem wir wirklich Übungen machen, wäre die 3. Geschichte mal wieder das gute alte Dankbarkeitstagebuch, die Datenlage. Wie unglaublich wertvoll das ist, hat sich nochmal verdichtet. Und ich würde da eben einfach inzwischen sagen, man muss es nicht mögen, man muss nicht dran glauben, man muss es einfach nur tun. Und es funktioniert. Ich habe mir auch mal wieder Stift und Papier neben das Bett gelegt und mir vorgenommen, das Ganze genau heute wieder vom Stapel laufen zu lassen, weil irgendwie 2026, zumindest in meinem Leben, irgendwie sehr hektisch und ja, so ein bisschen so angekommen ist, dass ich gerade den Eindruck habe, Journaling könnte auch bei mir mal wieder helfen, dass mir die Sonne dahin scheint, wo sie hingehört.
Haben wir 2025 doch nicht ganz tot gekriegt. Nein. Steht unter dem Namen 2026 nochmal auf. Wir wollen uns das nicht wünschen.
Also es zuckt tatsächlich was nach. Ich könnte dir, ich kann dir ja ein paar Geschichten erzählen, uns hört ja eh niemand zu, aber ich tue es trotzdem nicht. Aber so gesammelt würde ich sagen, es wird jetzt gerade echt Zeit für ein tiefes
Seufzen. Ja, Sie können übrigens die Pause-Taste noch einmal drücken und weiterhören in der Zwischenzeit.
Genau. Sie können aber auch weiter atmen. Grundsätzlich, ich habe auch kein Problem damit. Ja, wenn Leute,
wenn die Leute jetzt im Auto, angenommen, wenn die Leute im Auto sitzen und vor so einem Meeting sind, da wollen wir sie jetzt aber nicht physiologisch seufzen lassen. Ist das jetzt, also weil fahrt das Nervensystem so weit runter, dass es beim Autofahren gefährlich wäre oder nicht?
Überhaupt nicht. Also okay. Ich bin der Auffassung, man darf durchaus auch beim Autofahren atmen und man darf auch beim Autofahren seufzen. Also insofern darf man auch beim Autofahren Seufzer atmen.
Okay, man sollte die Augen offen lassen.
Wim Hof-Runden würden mich jetzt nicht so glücklich machen, aber das andere kein Problem. So, okay. Also wie gesagt, das wäre
Nervensystem. Das Thema immer wieder. Es ist ein Wahnsinn, wie viele Leute mich fragen mit dem Thema, sie wachen um 2 in der Früh auf, um 3 in der Früh auf, schlafen dann nicht mehr ein. Ist das eine Sache des Nervensystems? Oder ist das eine Sache von GABA? Oder ist das eine Sache von dem, was auf Position 2 kommen wird?
Das ist ganz fix Position 2.
Okay.
Deswegen lass uns da nochmal kurz die Nummer 3 abarbeiten und dann geht es sowieso schon ganz schnell hoch in den Zenit. Die Position 3 ist
weihnachtlich.
Die Position ist weihnachtlich oder alternativ gab es, glaube ich, auch mal einen deutschen Elektromusiker namens Schiller, nicht den Poeten, sondern den Elektromusiker, und der hatte auch immer so unglaublich geistreiche Songtitel und einer davon lautete Ruhe. Und tatsächlich geht es mir nicht um die Ruhe, sondern es geht mir um die Stille.
Die Stille Nacht, lag ich nicht so verkehrt.
Da lagst du völlig richtig, und zwar um die professionelle Stille. Ich habe irgendwie meinen Lebtag immer wieder versucht, mit so Ohrstöpseln zu schlafen, spätestens seit Tim Ferriss irgendwann mal in seinem Freitags-Newsletter diese Schwimmsilikon zum selberformen Dinger empfohlen hatte, dachte ich, das muss jetzt unbedingt sein. Tatsächlich habe ich es keine Nacht geschafft, mit den Dingern im Ohr durchzuschlafen. Ich habe irgendwann mal so Aktiv-Kopfhörer von einer, isländischen, norwegischen, irgendwie aus so grob um die Gegend, wo Donald Trump jetzt dann irgendwie mal tätig werden wollte, zum Testen geschickt bekommen. Auch die haben es ehrlicherweise nicht lange ausgehalten, weil irgendwie die Passform komisch war. Und warum die komisch war, habe ich jetzt eben im November bei der Firma Bachmeier erleben dürfen. Die Firma Bachmeier ist ein unglaublich abgefahrenes Start-up, da irgendwie so im Bereich zwischen Deutschland und Österreich, Berchtesgadener Land und dann irgendwie 5 Täler weiter, und du denkst eigentlich, das müsste gleich nach dem nächsten Tal müsste dann der Platz sein, wo die Scheibe aufhört und die Welt nach unten kippt. Aber nein, da kommt dann ein völlig abgefahrenes Industriegebiet.
Du hast Marlen Haushofer gelesen. Die Wand. Es gibt ein Buch von Marlen Haushofer, das mit so einer Glaswand zu tun hat.
Genau, also in dem Fall hätte ich eher gesagt, die Erde ist doch eine Scheibe und die endet da in dem Tal. Aber jedenfalls endet sie da nicht, sondern da steht halt ein total fancy Gebäude. Und in diesem total fancy durchgestylten Gebäude, das sich so ansieht als, keine Ahnung, Apple geht ins Berchtesgadener Land oder sowas, stand ich dann vor lauter jungen, unglaublich innovativen, unglaublich cleveren Leuten, die zusammen die Firma Bachmeier abbilden. Und die machen letzten Endes alles rund um das Thema Gehör. Die machen, glaube ich, Hörgeräte, die machen irgendwelche akustische Lösungen für Piloten und Kampffliegerpiloten und lauter ganz wilde Sachen. Und sie machen eben auch maßangepasste Schlafstöpsel, Ohrenstöpsel. Und die irgendwie aus einem Silikon, was offensichtlich sonst niemand hat, weil der erste Vorteil bei den Dingern ist, und das kann ich jetzt nach 3 Monaten mehr oder minder Dauergebrauch mit gutem Gewissen sagen, man schwitzt nicht im Ohr. Diejenigen, die schon mal so Schwimmsilikon oder normale Silikonen in ihrs verwendet haben, stellen fest, dass man da tatsächlich den Eindruck hat, es ist dann in der Früh so ein bisschen dampfig, wenn man die Stöpsel rauszieht. Das ist da nicht der Fall. Ich glaube auch, dass das Ohrbiom, das Obiom wahnsinnig davon profitiert, dass man es nicht irgendwie da in Schweiß ersäuft. Sie fallen nicht raus, sie passen ganz wunderbar. Und das Schönste ist, ganz viele Situationen im Leben, wo man sich sonst irgendwie ein bisschen schutzlos der Umwelt ausgeliefert fühlt oder wo man sich nicht entscheiden kann, ob man sich jetzt mit Pest oder Cholera einlassen möchte. Also angenommen, du hast Nachbarn, die nach der Zeit, zu der du zu Bett gehen möchtest, gerne noch Musik hören oder sonst irgendwie lauter aktiv sind. Angenommen, du hast irgendwie Nachbarn mit kleinen Kindern in einem hellhörigen Setup. Du bist in einem dieser wunderbaren Hotelzimmer, wo es Geld für alles gereicht hat, aber nicht für eine vernünftige Wanddicke. Und was auch immer sie daneben antun, du wünschst dir einfach nur, es ist ein Spielfilm. All das lässt sich um bis zu 90%, würde ich mal behaupten, dimmen. Und es geht zumindest so weit aus dem Gehörraum raus, dass es den Schlaf nicht mehr stört. Und meine Schlafwerte haben sie wirklich signifikant verbessert, seit ich stöpsle. Und,
du stöpselst aber zu Hause nicht, sondern du stöpselst nur unterwegs.
Ich stöpsel unterwegs. Ich stöpsel, wenn der Hund anfängt zu schnarchen. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht so oft. Aber wenn ich irgendwie feststelle, okay, heute sind die Nachbarn ein bisschen besser drauf. Ich habe die halt einfach neben dem Bett liegen. Und
der Komfort ist so, als hättest du keine Stöpsel drinnen.
Es ist tatsächlich Wahnsinn. Also diese normalen Schaumstoffdinger, die habe ich nie verwenden können und die anderen auch nicht. Und genau da wollte ich vorher hinkommen. Bei mir ist nämlich auch tatsächlich einer der beiden Ohrkanäle nicht so ganz regelmäßig geformt. Das heißt, deswegen hatte ich auch immer so Schwierigkeiten mit den Standardlösungen, dass die genau gepasst haben und die einen waren zu groß und die anderen waren zu klein und es hat sich immer blöd angefühlt. Und das ist dank dieser Maßanpassung eben komplett vorbei. Und das Ding sieht zwar, die sehen auch ein bisschen unterschiedlich aus, aber sie funktionieren eben bombastisch gut. Und ich muss und tatsächlich sagen...
Du bist dann stumm geschaltet, also die Welt ist dann gemutet.
Also ich würde es sicher noch hören, wenn es klingelt.
Mhm.
Dafür reicht's, aber beispielsweise die Kurznachricht, die dich gerade ereilt hat, hätte ich nicht mehr gehört.
Ich habe also keine Kurznachricht gehört. Ich habe mich nämlich gewundert, weil ich ja immer das Telefon auf Flugmodus schalte. Aber der Ohrring sagt, es ist Zeit, dass ich mir etwas die Beine vertrete. Aber ich bleibe jetzt eher da und bleib lieber bei dir, als meinem Ohrring zu gehorchen.
Da bin ich dir sehr dankbar und sag mal der Firma Dell, sie sollen ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn wir Apple-Produkte verwenden.
Ja.
Aber jedenfalls, so Geschichten sind halt komplett draußen und ich weiß es nicht, wäre das eine Gadget-Episode? Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut. Ich habe sie dankenswerterweise im Zuge einer Firmenbesichtigung und einem Nachmittag des Staunens kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Aber ich glaube, das waren irgendwie 149 Euro inklusive der Anpassung. Also,
das ist aber nicht viel.
Definitiv unter 200 Euro, summa summarum.
Das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ich hätte jetzt geglaubt, dass man dabei, ich weiß nicht, 700, 800 Euro liegt.
Nee,
wenn ich die sonstigen Gadgetpreise in unserer Welt anschaue.
Und dementsprechend, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, glaube ich, eine der härtesten, unbezahlten Produktempfehlungen, die ich in den letzten Jahren ausgesprochen habe, sind maßangefertigte Schlafstöpsel. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die von Bachmeier zu holen, dann nehmt die. Ich habe mich in der Zwischenzeit so ein bisschen umgeschaut, was es sonst gibt. Das scheint wirklich ein eigenes Silikon zu sein, was die haben. Das ist ein Laden, da würde man auch sofort einfach anfangen wollen zu arbeiten, weil die Leute echt so tiefenentspannt, nett lässig sind und total bodenständig und die machen dann ihren Job. Schaut euch das Thema an. Also selten mit so viel Nachdruck gesagt. Ich weiß nicht, warum die ganzen internationalen Leute das Thema nicht stärker pushen. Ich glaube, das ist eigentlich hätten wir es auch auf Position 1 packen können, aber es ist natürlich irgendwie albern, Ohrstöpsel bei einem Schlafupdate auf die 1 zu packen, aber für mich war es wirklich ein massiver Gamechanger.
Okay.
Okay. Und wie gesagt, wir haben da keinen Affiliate-Code, die haben noch nicht mal ein Affiliate-System, die vertreiben über Hörakustiker und sind gar nicht aus unserer Welt, aber ich bin echt dankbar, dass sie unsere Wege gekreuzt haben, weil bei mir macht es einen riesengroßen Unterschied.
Okay, gut. Gut.
Nach der Stille kommen jetzt, wir zu einem Mysterium.
Bevor wir von der Stille weggehen, kannst du mir noch sagen, also wahrscheinlich ist die Frage, die ich stelle, so selbstverständlich zu beantworten, dass sie gar nicht leicht zu beantworten ist. Aber warum sind denn gewisse akustische Reize dann so störend für uns?
Guter Schlaf ist für uns Biohacker das A und O, vor allem wenn es um Regeneration geht. Während der Nacht repariert sich der Körper, Wachstumshormone werden ausgeschüttet, die Muskulatur entspannt sich und die Entgiftung läuft auf Hochtouren. Wenn du sportlich aktiv bist, ist dieser Schlaf noch wichtiger, denn dein Körper braucht die Zeit, um sich von der Belastung zu erholen. Hier kommt Biogena Sports Melatonin Sleep Spray ins Spiel. Das natürliche Melatonin im Spray hilft dir, schneller einzuschlafen und deinen Schlafrhythmus zu fördern. Ganz ohne Gewöhnungseffekt und ohne Abhängigkeit. Also dein perfekter Support für eine erholsame Nacht, um frisch und regeneriert in den nächsten Tag zu starten. Ideal auch bei Reisen, um Jetlag zu lindern oder schneller wieder fit zu werden. Mit nur einem Sprühstoß vor dem Schlafengehen kannst du die Einschlafzeit verkürzen und deine Nachtruhe optimieren. Hol dir dein Biogena Sports Melatonin Sleep Spray und starte regeneriert in deinen Tag. Sichere dir 20% Rabatt mit dem Code SPORTBIOHACK20. Alle Infos gibt es unter biogena.com/sports.
Das hängt tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen mit unserer Position 1 wieder zusammen, beziehungsweise es hängt, glaube ich, tatsächlich auch mit dem Thema Cortisolspiegel im Allgemeinen zusammen und damit eigentlich jetzt auch mit unserer Position 2. Das heißt, grundsätzlich ist es ja so, wir haben ja irgendwie festgestellt, dass es Leute gibt, die leichter aufwachen oder schwerer aufwachen. Mhm. Dann haben wir irgendwann festgestellt, das ist evolutionstechnisch auch ganz schön sinnvoll, weil irgendeiner muss es ja hören, wenn der andere Stamm gerade vorbeikommt und schaut, wie die Holzkeule und die Schädeldecke zusammen funktionieren. Also dementsprechend gibt es das und ich glaube auch tatsächlich, dass bei mir auch aufgrund der neulich mit der lieben Monika Riedinger besprochenen Disposition dieses leicht Aufwachen einfach auch genetisch festgelegt ist und ich war immer derjenige, der die Kinder in der Nacht gehört hat. Ich war immer derjenige, der irgendwie alles gehört hat. Das heißt, bei mir ist es einfach relativ weit oben, aber ich denke halt einfach auch, dass mein Cortisolspiegel morgens relativ früh wieder ansteigt und ich glaube, je reaktiver das Cortisol ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese akustischen Reize so bombastischen Schaden anrichten und es kommt natürlich auch dazu, da ich doch auch trotz aller Biohackerei immer wieder gerne mal nachts aufwache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann unabhängig von dem Bohren von Löchern in die Decke auch noch die Gelegenheit hätte, Geräusche zu finden, auf denen man hängen bleibt, ist dann auch nochmal ziemlich ausgeprägt. Das heißt, in der Summe ist die Abschottung des Gehörs, glaube ich, auch für diejenigen, die eh leicht aufwachen, eine gute Chance, danach wieder besser weiterzuschlafen.
Es ist gut, das zu wissen, weil wenn jetzt dann tatsächlich so ein Blackout kommt und wir dann uns quasi wieder so zu Rudeln zusammenschließen müssen, dann brauchen wir ja in jedem Rudel einen, der so einen leichten Schlaf hat, dass er dann, wenn das Nachbarrudel kommt, um uns unsere Fleischschmalzdosen zu rauben, als erster aufwacht und den Rest des Rudels aufweckt. Das wirst du sein bei uns, gell, mein Lieber?
Ja, es kommt aufs Rudel an, aber nee, tatsächlich, Stefan, das ist ja... Du hast
wahrscheinlich in deinem früheren Leben schon ganz, ganz, ganz viele Leben gerettet.
Es ist tatsächlich so, mir begegnet ja in den Coachings, die ich mache, eine ganze Menge an interessanten Leuten. Und irgendwie, ich glaube, seit ich da mal über das Thema Begeisterung für den Schießsport gesprochen habe, habe ich ja doch jetzt auch teilweise Leute aus der Polizei und aus dem Militär, oft auch Spezial oder spezielle Verwendung und Pipapo, die da bei mir aufschlagen. Und das Thema ADHS und so ein bisschen speziellere Gehirnstrukturen, ist da schon echt weit verbreitet. Das heißt, ich glaube, dass immer dann, wenn es darum geht, auf komische Probleme ganz schnell eigenartige Lösungen zu finden, die funktionieren, dass das einfach diese ADHS-Menschen sind, die dann tendenziell auch nachts leichter aufwachen. Und ich habe inzwischen auch verstanden, warum so viele von denen dann irgendwie bei Behörden oder beim Militär landen, weil das halt eine Umgebung ist, die ihnen so hart eine Struktur vorgibt, dass sie da quasi eine Entlastung im Tagesgeschäft haben, und wenn es dann tatsächlich brennt, dann können sie ihre Sonderfähigkeiten komplett ausleben, und danach werden sie quasi wieder in die ritualisierte Umgebung zurückgedrängt.
Bevor ich dich nach White Noise und Grey Noise frage, das wollte ich nämlich jetzt auch noch wissen zum Thema Stille. Grundsätzlich sind wir ja eine Auslese, eine genetische Auslese der Vorfahren, die grundsätzlich dazu auserkoren waren, aufzuwachen, wenn ein Problem ist. Weil die so entspannt waren, dass sie nicht aufgewacht sind, die haben dann den Dauerschlaf begonnen.
Nein, aber wie gesagt, das ist ja tatsächlich das Interessante an Rudelstrukturen. Das ist ja wirklich das Interessante, wenn man sich das anschaut, wie setzt sich so eine gut funktionierende Gemeinschaft zusammen. Natürlich, wenn das die Sippe der Serotonin-dominanten Superschläfer war, ja. Gut. Ruhe in Frieden hat es geheißen. Ja. Also dementsprechend, aber wenn du halt ein paar hast, die gut ausgeschlafen und tiefenentspannt in den Tag starten, und ein paar hast, die dann vielleicht eher in der Nacht auch mal hören, wenn was ist, oder auch kein Problem haben, nochmal aufzustehen und das Feuerholz nachzulegen, das macht schon alles im Endeffekt Stammesstrukturen, das macht schon alles ganz fürchterlich viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, wie es dazu gekommen ist, dass nicht die Ameisen oder die Nasenbären, sondern zufälligerweise halt Homo sapiens quasi.
Aber der Nasenbär so ist in manchen von uns nach wie vor genetisch vertreten.
Genauso wie das Eichhorn. Ja.
Und diejenigen, die in der Früh aufwachen, sehr früh und immer, also die immer aufwachen und die dann nicht ganz ausgeschlafen sind, denen gibt man halt dann einfach 5 Gramm Kreatin in der Früh. Das hilft.
Eher 10. Ganz klar, bei Schlafmangel reden wir nicht mehr von 5 Gramm Kreatin, lieber Stefan. Da sind wir dann eher so bei 10 bis 15. Also da darfst du durchaus an so einem Tag ohne Nacht darfst du gerne mal 20, 25 Gramm Kreatin zu dir nehmen. Vorausgesetzt, du hast dich mit der Substanz auch vorher schon beschäftigt und probierst es an dem Tag nicht zum ersten Mal aus, weil sonst könnte der Effekt MCT-artig sein.
Ja. So, jetzt noch bitte ganz kurz eine Wortspende zum Thema White Noise und Grey Noise. Es war ja eine Zeit lang ziemlich modern, dass man sich in der Nacht hat berauschen lassen, allerdings nicht mit Substanzen, sondern mit Geräuschen.
Genau. Und da ist natürlich auch immer noch viel dran. Ich hatte jetzt irgendwie neulich eine Übernachtung in einem Hotelpension, ich weiß es nicht genau, in einem Mühltal, und da lief dann wirklich der Mühlbach am Fenster vorbei. Da habe ich dann auch meine Ohrstöpsel nicht reingetan und mich trotzdem gefreut, dass ich geschlafen habe wie ein kleines Kind, weil das war tatsächlich toll. Dieser glucksende Bach in echt ist fantastisch. Und genauso sind alle anderen dieser quasi intelligenten, normalen Geräusche, je nachdem, wie man konditioniert ist, die sind tatsächlich sinnvoll. Allerdings, was scheinbar gar nicht so super ist, wie man eine Zeit lang dachte, ist dieser White Noise, also dieses künstliche Rauschen, was aber nichts abbildet, was irgendwie das menschliche Gehirn mit irgendwas in Verbindung bringen kann, weil das scheint bei der Dauernutzung sogar eher negativ auf den Gehirnerhalt beziehungsweise auf die geistige Gesundheit zu sein. Also jetzt nicht so, dass man direkt dran verblödet, aber es gab da, glaube ich, tatsächlich so, dass die Wahrscheinlichkeit für degenerative Hirnerkrankungen bei Menschen, die sowas genutzt haben, angeblich höher gewesen sein sollte. Aber ich habe es jetzt auch nicht zitierfähig bei der Hand, aber es macht eigentlich auch Sinn.
Eher Grey Noise, also als White Noise. Also, und wenn ein Mühlbach in der Gegend ist, dann bitte den zur Hand nehmen.
Also einfach Geräuschinformationen zu haben, die auch tatsächlich auf Geräusche zurückzuführen sind, weil es dann einfach auch Informationen sind, die bei unserem Hirn zu einer entsprechenden Andockstelle führen und nicht zu einem Fragezeichen.
Würde es Sinn machen, einmal auszuprobieren, sich so in der Nacht einen kleinen Lautsprecher natürlich in entsprechender Entfernung mit Waldrauschen oder Meeresrauschen oder sowas hinzustellen?
Ich habe auch das habe ich irgendwann mal probiert. Ich habe es auch offensichtlich mal in einer Lautstärke probiert, dass es die Nachbarn so gestört hat, dass dann tatsächlich die Polizei bei mir vor der Tür stand und ich nicht wusste, dass sie,
was
dass
hast
sie
du zu mir wollten. Volksfest oder was hast du ausgesucht als Hintergrundgeräusch?
Nee, das waren glaube ich irgendwelche binauralen Beats, also eher White Noise-artige Art. Aber es ist lange her und völlig unvergessen dieser Moment, wo ich leicht verdattert zum ersten Mal die Herrschaften ins Haus gelassen habe, weil ich noch nicht mal wusste, dass sie zu mir wollten. Und später klingelten sie dann nochmal an der Tür zum Innenhof. Damals hatte ich noch diese komische Angewohnheit, dass ich nachts was gegessen habe, wenn ich aufgewacht bin. Das heißt, ich öffnete dann den Polizisten beim zweiten Mal klingeln mit einem Buttermesser in der Hand. Daraufhin
das mögen die ja dann besonders auch, gerne.
Daraufhin wurden die dann auch noch so ein bisschen aufgeregt, was dann zur Folge hatte, dass ich noch entgeisterter wurde und dann gesagt habe, okay, also wenn sie davon ausgeht, dass ich sie jetzt mit Butter einschmiere, dann tut's mir leid. Und also ich mag ja die Polizei echt unheimlich gerne, aber das war einer der seltsamsten Begegnungen mit den Menschen in, ich glaube damals waren die noch grün und nicht blau bei uns, wo ich mir auch dachte, es ist echt katastrophal, wenn du irgendwo hingerufen wirst, weil jemand bei geöffnetem Fenster binaurale Beats abspielt.
Wenn die mit Blaulicht gekommen sind, dann haben sie die ganze Nachbarschaft gleich einmal wach gejodelt.
Es war sehr am Anfang meiner Biohacking-Zeiten, aber wie gesagt, auch da ist es so, wer ist ein Brown Noise, also ein intelligenter Noise gewesen, hätten sie eher wahrscheinlich den Hausmeister gerufen, wenn er Wasser gerauscht hätte. Dann hätten wir gesagt, irgendwo muss hier ein Wasserrohr gebrochen sein.
Mhm. Auf Position 2
ist etwas, was jetzt tatsächlich mit meiner Butterbrot-Episode schon feiner was zu tun gehabt haben könnte, was auch mit der Maya was zu tun haben könnte, was auch mit meiner Jahre nachdem Gottvater Huberman das Thema Myoinositol in seinem Slavstack vorgestellt hat, was zu tun hatte. Und zwar ist das Thema Blutzuckermanagement in der Nacht. Letzten Endes ist es tatsächlich so, je mehr wir auf unsere Gesundheit achten, je mehr wir auf unsere Ernährung achten, desto klarer ist uns allen, dass das Thema Kohlenhydrate nicht nur Freund, sondern auch Feind sein kann. Und das irgendwie neigen wir dann doch sehr häufig dazu. Und auch meine Klienten tun es gerade enorm. Deswegen haben wir es da in fast jedem zweiten Coaching gerade als Thema, dass sie sich nicht so viele Kohlenhydrate gönnen, wie sie verdient haben. Mhm. Das heißt, wir sind, glaube ich, gerade an dem Punkt angekommen, einer der ganz, ganz Großen, der inzwischen viel zu früh und an einem Herzinfarkt, damit wir uns da auch wieder keine Sorgen machen müssen, und Leserbriefe schreiben, verstorbene Charles Poliquin, dieser großartige Biohacker, bevor es Biohacker gab, mehrfache Gast bei Tim Ferriss und Coach unterschiedlichster Profisportler, hat er irgendwie mal in einem seiner Bücher geschrieben, man müsste sich die Kohlenhydrate so hart verdienen, dass man nach einem schweren Training vielleicht, wenn alles gut läuft, ein- oder zweimal an einer Trockenpflaume lutschen darf. Also der war da sehr, sehr carb-restricted. Man hatte immer den Eindruck, Kohlenhydrate sind böse. Und sind sie eigentlich auch, aber wenn man sie halt verbraucht hat und die Muskulatur gerne Glykogen wieder auffüllen wollen würde, wäre es schon schön, wenn man ab und zu ein paar zumindest langkettige zur Verfügung stellen würde. Und wenn man das nicht tut und wenn man dann am Abend auch nicht ausreichend Kohlenhydrate zu sich nimmt, kann es durchaus passieren, dass dagegen 1 Uhr nachts beziehungsweise 3 Uhr nachts, also zu den klassischen Zeiten, wo wir alle so gerne mal darüber klagen, dass wir jetzt gut aufgewacht sind, einen Punkt haben, wo unser Insulin so ein bisschen absackt. Und teilweise fällt es, unser Blutzucker so ein bisschen absackt, weil das Insulin so ein bisschen seine Arbeit macht. Da gibt es dann verschiedene Begründungen. Das eine ist tatsächlich zu wenig Kohlenhydrate im Gesamttagesverlauf. Es kann auch was damit zu tun haben, dass zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal das Cortisol so ein bisschen nachgelassen hätte und deswegen eben plötzlich das Insulin und das Cortisol so ein bisschen sich auspendeln und das dann in der Folge durch den Anstieg vom Insulin das Cortisol auch wieder massiv hochgeht. Wir hätten da so eine Vielzahl von unterschiedlichen Mechanismen, die letzten Endes alle ganz gut dazu in der Lage wären, zu erklären, weswegen man da nachts aufwacht. Und eine der Lösungsmöglichkeiten ist eben dieses Myo-Inositol von Gottvater Hubermann, weil das quasi die Insulinreaktion so ein bisschen puffert. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre mal wieder den großartigen Heilpraktiker aus Berlin und einen der ersten, der über das Thema Mitochondrien gesprochen hat, lange bevor Mitochondrien quasi in jedem Wohnzimmer als Begriff aufgetaucht sind, der gute Bodo Kuklinski, der seinerzeit das Spätstück, also ein kleines Stück Vollkornbrot beispielsweise mit Honig ins Spiel gebracht hat und gesagt hat, wenn man nachts aufwacht so in der Zeit zwischen 1 und 3, dann wäre es eine sehr gute Idee, so ungefähr eine Briefmarke Vollkornbrot mit bisschen Honig drauf vorm zu Bett gehen, zu sich zu nehmen, weil die bereits reicht, dass quasi so ein ganz leichter Zuckertröpflein quasi durch das System läuft und damit quasi das Absacken des Blutzuckers verhindern kann. Das heißt,
aber nicht, wenn man wach ist, zwischen 1 und 3, dann nochmal in die Küche laufen und dann dort warten, bis die Polizei kommt und dann mit dem und mit dem Buttermesser den das Honig auftragen.
Sondern vorm Schlafen gehen wirklich auch eine Briefmarke. Also wir reden da nicht von 2 Broten, sondern wirklich eine Briefmarke, ist eine ganz kleine Menge. Oder alternativ nochmal 2 Esslöffel Haferflocken, auch wenn ich die ja sonst nicht so gerne habe. Aber irgendwas, wo man einfach safe sagen kann, eine Quelle von langkettigen Kohlenhydraten oder alternativ, wenn man sowieso irgendwie bei einer Mahlzeit im Laufe des Tages so ein bisschen Kohlenhydrate zu sich nimmt, die einfach in die Abendmahlzeit zu packen, so wie es auch Ben Greenfield seit Jahren praktiziert. Also grundsätzlich einfach nur zu schauen, dass man am Abend das Thema Kohlenhydrate zumindest ein bisschen auf dem Schirm hat und sich da was gibt. Denn egal ob Ketaria oder Low Carbiana oder alle anderen, die sehr auf die Ernährung achten. Es ist eine sehr häufig und sehr weit verbreitete Falle mit dem Aufwachen gegen 1 und 3 und diesem Blutzuckerdump. Und ich habe jetzt wieder ganz viele Blutzuckersensordaten bei meinen Klienten gesehen. Ich habe wieder ganz viele Geschichten gehört. Und spätestens, als es jetzt die Maya auch wieder in unserem 1:1-Coaching ausgepackt hat, dachte ich, ich muss das nochmal ausarbeiten. Also haltet euren Blutzucker halbwegs stabil über Nacht, gönnt euch, wenn ihr euch Kohlenhydrate gönnt, ein paar langkettige so Richtung zu Bett gehen, sorgt einfach dafür, dass der Blutzuckerspiegel nicht dampft und dann habt ihr eigentlich diesen Klassiker von 1 und 3 Uhr nachts aufwachen, wenn es nicht die volle Blase ist, aus dem Weg. Und tatsächlich ist die Kombination aus diesen beiden Kunststücken ganz, ganz, ganz massiv. Und wenn wir dann noch tatsächlich das Thema Stille mit reinpacken, haben wir mehr oder minder, glaube ich, eine magische Schlafkapsel ohne Supplements und ohne Sonstiges. Und das Einzige, was wir jetzt noch hinbekommen müssen, ist das Thema Cortisol safe unter Kontrolle haben. Und das ist auch definitiv nach wie vor meine Top 1. Mhm. Weil die Idee, das Morgen-Cortisol so hoch wie möglich zu bekommen, damit das Abend-Cortisol so niedrig wie möglich sein kann. Das ist halt einfach im Endeffekt das Wertvollste, was wir uns gönnen können. Es ist komplett kostenfrei und basiert einfach nur auf der Tatsache, dass wir einfach in der Früh 20 Minuten Helligkeit idealerweise aus der Sonne, weil die Lichtstärke der Sonne doch deutlich größer ist, als man erwarten würde, in Verbindung mit Bewegung, nicht Sport, sondern Bewegung, tanken und dann klappt es auch tatsächlich mit dem morgendlichen Cortisol-Peak, weil die Kombination aus Helligkeit und einer nach vorwärts gerichteten Bewegung, wie beispielsweise Gehen, reicht völlig aus, scheint mehr oder minder der ideale Setpoint zu sein, um einfach den Cortisol-Spiegel in der Früh auf ein Maximum hochzubringen. Dementsprechend ist auch eine Substanz wie Kaffee die eben auch dazu neigt, das Cortisol anzuheben. Eine gute Geschichte, wenn man es in den Morgen reinpackt, nicht direkt nach dem Aufstehen, das ist alles gleich geblieben, aber in den Morgen reinpackt, Bewegung, Sport, alles, was da anregt, Kälte, alles super, alles wunderbar. Aber Hauptsache, ihr kriegt in den ersten, ja, 30 Minuten nach dem Aufstehen oder in den ersten 30 bis 60 Minuten Aufstehen dieses Thema Helligkeit fix unter Kontrolle, gerne in Verbindung mit Bewegung. Und ja, natürlich, wenn man vor der Helligkeit aufsteht, dann gönnt man sich die Helligkeit halt zu dem Zeitpunkt, wo sie da ist.
Also ja, oder man bleibt und lässt sich unterstützen durch eine Tageslichtlampe oder ähnliches.
Nutzt eine Tageslichtlampe oder es packt noch ein Rotlicht vorne dran. Alles gut, alles fein. Aber dann wirklich rausgehen, sich bewegen und echte Helligkeit tanken, scheint wirklich der Mega-Hack schlechthin zu sein. Und seit das der Erste erkannt hat, verdichtet sich einfach auch das Zahlenmaterial weiter und weiter. Ja. Und letzten Endes finde ich es auch
glaube ich, vor 2 Jahren auch schon, wie wir das gehabt haben. Gell? Dass der Top-Hack war. Aber das ist die wichtigste Sache und die vielleicht überraschendste und kontraintuitivste Sache ist, der Schlaf am Abend bekommt seinen wesentlichsten Impuls bereits in der Früh.
Genau, und vor allem eben auch durch die Kombination aus der Helligkeit und der Bewegung in Richtung nach vorne gehen. Das ist tatsächlich schon, da ist nochmal ein bisschen Material dazugekommen. Das heißt, die Kunstlampe gegen die Seasonal Affective Disorder ist zwar auch toll, aber es ist halt deutlich toller, wenn man zufälligerweise draußen ist und sich wirklich im Freien in der Helligkeit bewegt. Wir haben gelernt, guter Schlaf ist für uns Biohacker entscheidend für die Regeneration. Besonders nach dem Sport braucht dein Körper die Erholung. Der perfekte Support hierfür, Biogena Sports Melatonin Sleep Spray. Es hilft dir, schneller einzuschlafen und deinen Schlafrhythmus zu fördern, ganz ohne Gewöhnungseffekt. Ein Sprühstoß vor dem Schlafengehen und du bist maximal regeneriert am nächsten Tag für nächste Sportsessions. Deswegen ziehen wir ja auch alle nach irgendwo, wo die Sonne halt so scheint und man das machen kann.
Genau. So. Sind wir durch, mein Lieber?
Sind wir durch? Wir haben uns ein bisschen verquatscht zwischendrin, macht, glaube ich, auch nichts. Es ist viel Kostenloses dabei und das Einzige, was kostet.
Ja, Inositol, wie viel nimmt man denn da? Und Myo-Inositol und Inositol, ist das Gleiche, weil man findet ja beides.
Genau, also soweit ich mich erinnere, ist eben Myo-Inositol der aktive Wirkstoff und das Inositol hat dann etwas weniger Wirkung, zumindest in unserem Fall. Es geht bei Myo-Inositol eben ganz verstärkt um dieses Thema Glukoseverwertung und ist Insulinübertragung, wie gerade gesagt und erklärt. Ich würde tatsächlich mal bei, wenn man es in Pulverform hat, bei, keine Ahnung was, 500 Milligramm oder sowas, also halbes Gramm anfangen und dann hochtitrieren. Man kann aber wahrscheinlich normalgewichtig, ohne dass es da jetzt irgendwie ein anderes Thema gibt, auch mal bei 2 Gramm anfangen. Unsere Freunde von Molekular haben ja ein Pulver im Sortiment, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das habe ich jetzt gerade aufgemacht, ja. Genau.
Die haben, glaube ich, irgendwie gehen die sogar von 5 Gramm Tagesdosis aus, aber ich würde ehrlicherweise eher mal hochtitrieren, als das Produkt neu war vor 3 Jahren, als es Gottvater Huberman ausgegraben hat, haben wir irgendwie so mit 500 bis 1000 Milligramm gearbeitet. Ich glaube, man kann das einfach ausprobieren. Es ist eigentlich für 200 für fast alle, die sich irgendwie im Bereich der Low-Carb-Ernährung befinden, eine hohe Chance, dass es gut funktioniert. Wer kann dementsprechend ausprobieren, fangt's bei 2 Gramm an, in Gottes Namen, und titriert es hoch.
Das ist bei 2 Gramm, also ich meine, da kosten 300 Gramm, der Beutel mit 300 Gramm kostet 24,90. Also das ist durchaus dann überschaubar, wenn man sagt, bei 300 Gramm, man hat so eine durchschnittliche 3 bis 5 Gramm Tagesdosis, dann kommt man, wenn ich jetzt gut rechnen kann, 60 bis 100 Tage aus damit. Das ist schon leistbar. Für guten Schlaf ist das ein guter Preis. Gut.
Gut, und dementsprechend weiter zusammengefasst, abgeschlossen. Das Thema Schlaf ist halt das Essentielle und es wird mit der Langlebigkeit einfach nicht funktionieren, wenn wir nicht schlafen. Es wird mit der Leistung nicht funktionieren, wenn wir nicht schlafen. Wir können ein bisschen was, deswegen war es mir so wichtig, mit dem Nervensystem anfangen, auch an den Tagen, an denen wir nicht schlafen. Wir können das Nervensystem aber auch optimieren, damit wir besser schlafen. Also insofern, das ist nochmal ein wesentlicher, die Stille haben wir auch gesagt. Also dementsprechend, ich glaube, das Update ist wertvoller, als man glauben würde. Und sonst, was ist sonst noch wertvoller, als man glauben würde? Unser Newsletter, uns auf Social Media zu folgen, uns weiter zu empfehlen, das hilft tatsächlich der Sache und uns auch. Und dementsprechend tut es bitte, wenn ihr es noch nicht getan habt oder tut es wieder, bitte empfehlen Sie uns weiter, ihr Lieben. Und lieber Stefan, wie auch jedes Mal sonst, was machen wir denn nächste Folge?
Sondern schon diese Woche am Freitag haben wir einen Gast. Da hole ich ein kleines bisschen aus. Die Melanie Berger ist die Geschäftsführerin der Firma, die diesen Podcast betreibt. Und sie ist die Frau im Hintergrund und sie ist aber eigentlich hauptberuflich, ist sie Mediatorin. Und sie ist eine Expertin in Sachen Konflikte und sie kennt sich extrem gut aus, was so Change-Geschichten, also Veränderungsgeschichten betrifft. Und da ja der Umgang mit Konflikten und die Bewältigung von Konflikten, sowohl internen Konflikten als auch den Konflikten mit der Umwelt, die wir dauernd so haben, super dazu beitragen, lang und glücklich zu leben, haben wir uns gedacht, wir holen einmal die Melanie ein bisschen vor den Vorhang. Die Melanie ist eine Schweizerin, aber sie ist schon lange in Österreich, das heißt, man versteht sie auch außerhalb der Schweiz ganz gut.
Ich freue mich drauf und dementsprechend, ihr Lieben, danke fürs Zuhören, bleibt uns gewogen und wie immer, bis sehr bald.
Baba. Herzlichen Dank. Wiederschauen.
Danke. Ciao.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking-Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.